Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die sächsische Schweiz mit ihren Tafelbergen, wie dem Königstein, mit seiner imposanten Festung und den ungewöhnlichen Felsformationen der Bastei, hat über die Jahrhunderte Künstler, Dichter wie Goethe oder Komponisten wie Karl Maria von Weber angezogen. Ebenso folgten Maler begeistert der historischen Fremdenroute zu den landschaftlichen Highlights des Elbsandsteingebirges. Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, Vater Karl August und Sohn Ludwig Richter aus Dresden, der Schweizer Adrian Zink. Dann sind noch viele zu nennen, Ernst Ferdinand Oehme, Johann Alexander Thiele, Karl Gustav Karus und natürlich der in Greifswald gebürtige Caspar David Friedrich. Seit 2006 folgt der sächsische Malerweg über rund 116 Kilometer den Spuren der Künstler durch die sächsische Schweiz. Katrin Kühne nimmt uns mit.
Denk ich an die sächsische Schweiz, denken ich und auch viele andere sofort an das Gemälde von Caspar David Friedrich, Wanderer über dem Wolkenmeer. Romantik pur, geradezu ein Synonym für die sächsische Schweiz. Karl Maria von Weber lässt sich von der dramatischen Szenerie des Gebirges zu seinem berühmten Freischütz inspirieren. Jahrhundertelang wandern Künstler jedweder Couleur entlang der Elbe und ins Elbsandsteingebirge. Angezogen von Tafelbergen wie dem Königstein mit der Festung auf der einen Seite des Flusses, von geheimnisvollen Schluchten und Felsentürmen wie von Riesenkindern hingekleckert an der Bastei auf der anderen. Seit 2006 folgt nun der sächsische Malerweg als einer der schönsten Wanderstrecken Deutschlands über 116 Kilometer hinweg den Malern. Auf diesem Weitwanderweg von Pirna nach Pirna erinnern Stelen mit Kopien ihrer Gemälde oder Stiche, zum Beispiel an den Italiener Canaletto mit seinem Pirner Marktplatz, an den Schweizer Adrian Zing mit seiner Ansicht von Wehlen oder auch an Vater und Sohn Richter aus Dresden. Fast am Ende der Route in Nauendorf bei Wehlen steht das Haus von Robert Sterl. Eines außerhalb Sachsens heute fast vergessenen, aber zu seiner Zeit bis in die 1930er Jahre hinein berühmten Impressionisten, der eigentlich zu den Deutschen ganz Großen gehört, neben etwa Lovis Corinth in München und dem Berliner Max Liebermann. Der schreibt über seinen Freund:
Sterl ist ein wahrhafter Künstler. Seine Bilder sind erschaut und erlebt, keine Programmmalerei. Er malt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ja, herzlich willkommen im Robert-Sterl-Haus. Wir befinden uns gerade im Erker des großen Wohnzimmers. Wenn wir vor etwa 100 Jahren zu Besuch gekommen wären zu Robert und Helene Sterl, wären wir vermutlich hier auch hineingeführt worden, uns hier hinsetzen können und vielleicht einen Kaffee getrunken, einen Tee getrunken.
Die Kuratorin des Künstlerhauses ist die freundliche und allwissende Juliane Gatomski, geradezu ein Born des Wissens über Robert Sterl, wie sich herausstellen wird.
Aus dem Erker hat man einen wunderbaren Blick runter in das Elbtal. Das ist auch durchaus einer der Gründe gewesen, warum die Sterls sich für dieses Grundstück hier entschieden haben. Als die Sterls das Haus gekauft haben, muss man sich das mit weniger Bäumen vorstellen. Der Blick war also viel freier rüber in die Stadt Wehlen. Ein sehr lauschiger Ort bis heute.
Das spitzgiebelige Haus aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist von einem großzügigen Garten umgeben, in dem das Paar auch begraben liegt. Die beiden hatten die Villa 1919 gekauft. Zwei Gemälde an der Wohnzimmerwand zeigen einen blonden Herrn mit heute wieder ganz modernem Spitzbärtchen und eine Dame mit die Augen beschattendem großen Hut.
Wir sehen hier die Gastgeber des Hauses. Wir haben einerseits Robert Sterl und die hübsche junge Dame ist seine Frau Helene Sterl. Beide Bilder sind auch von Robert Sterl selber gemalt. Also es ist in dem Sinne ein Selbstbildnis von ihm. Und diese beiden Bilder begrüßen letztendlich die Gäste hier im Haus.
Ein gemütliches Kanapee, ein großer Tisch mit geschnitzten Stühlen, über denen eine gelbe Seidenlampe mit Fransen hängt, Sterls eleganter Schreibsekretär, Bilder und Zeichnungen von ihm, Porzellanfiguren und Glasvasen, erschaffen von befreundeten Künstlern des Paares, kreieren eine intime Atmosphäre. Keine klassische Kunstgalerie mit Schildern unter allen Bildern.
Sondern es wird hier wirklich versucht, bewusst noch den Eindruck des Künstlerhauses noch zu erhalten, sodass man wirklich muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das Gefühl hat, Herr Sterl kommt abends noch nach Hause.
Übrigens mit der Bahn von der Kunstakademie in Dresden, wie seine erhaltene Monatskarte belegt. In einer kleinen Vitrine im Wohnzimmer stehen Fotografien von Bekannten, unter anderem aus dem sächsischen Königshaus. Der 1867 in ärmlichen Verhältnissen bei Dresden geborene Künstler wird 1906 zum Professor an der dortigen Kunstakademie ernannt und steigt in die höhere Gesellschaft auf. Ebenfalls finden sich Bilder des Geigers Henry Petri und des Dirigenten Ernst Edler von Schuch.
Diese beiden Personen sind für ihn sehr wichtig gewesen, einerseits, weil er mit ihnen sehr eng befreundet gewesen ist und andererseits, und das kam zuerst, sie haben ihn in das Musikleben eingeführt.
Ein großes Lebensmalthema Sterls ist die Liebe zur Musik. Darstellungen von Musikern, Orchestern, die er auf vielen Reisen unter anderem nach Russland begleitet und malt. Hat er selber ein Instrument gespielt?
Eine interessante Frage. Also ein Musikinstrument hat er nicht gespielt. Er hat mit dem Pinsel gespielt. Also er hat nämlich wirklich versucht, Musik in Malerei zu übersetzen. Und er war übrigens ein sehr, sehr guter Musikkenner der Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts.
In seinem extra angebauten Atelier, wo seine Staffelei, Utensilien für die Plein-Air-Malerei und Koffer an den Vielreisenden erinnern, hängt eine geradezu wilde Orchesterszene. Der Dirigent wird ohne Gesicht dargestellt.
Wir sehen hier nämlich Ernst Edler von Schuch beim Dirigieren. Man sieht kaum noch Gesichter, nur noch im vorderen Bereich die Andeutung. Und ansonsten löst sich hier wirklich alles, das Orchester quasi in Farbe und in Bewegung auf. Auch das Pult von Schuch, das sieht aus, als ob das schon vibriert fast.
Das Bild trägt expressive, ja expressionistische Züge, obwohl er sich sein ganzes Leben lang dem Impressionismus verschrieben hat.
Er hat ganz am Anfang mit der Landschaft noch spätromantisch sozusagen begonnen, war dann in der akademischen Malerei erstmal ausgebildet worden, hat sich dann aber schon während des Studiums befreit davon und er ist auch Zeit seines Lebens Impressionist geblieben.
Sterl war sich bewusst, dass die künstlerische Entwicklung sozusagen über ihn hinweg voranschreitet. Aber das störte den bescheidenen Professor nicht. Seine Meisterschüler aber ermutigt er, immer weiterzugehen auf ihrem Weg.
Er war eigentlich immer jemand, der eher abseits vom Weg gewesen ist, generell eigentlich in jeder Hinsicht.
Seine Zeitgenossen haben ihn auch für seine Orchesterdarstellungen geschätzt, vor allem aber für seine einfühlsamen Porträts. Kollegen und Freunde wie Liebermann oder Korinth, die zusammen mit ihm ausstellten, bewunderten unter anderem seine sozialkritischen Gemälde. Rund 100 Sandsteinbrüche gab es zu seiner Zeit in der Region. Die heute geschlossenen sogenannten weißen Brüche, die das Sonnenlicht so wunderbar reflektieren, waren ganz in seiner Nähe. Sie sind sein zweites großes Lebensmalthema. Lebendige Ölskizzen im Durchgang zum Atelier zeugen von seiner fast 30 Jahre währenden Beschäftigung mit der Arbeit der Steinbrecher.
Sie minutiös beobachtet, hat Studien erstellt, Skizzen, um genau die Arbeitsgänge zu erfassen. Er hat sie sehr genau beobachtet, auch das Gemeinsame, was notwendig gewesen ist, um überhaupt solche riesen Steinblöcke, die er auch immer wieder malt, bewegen zu können beispielsweise. Also man sieht hier durchaus, dass sie ein sehr schweres Leben geführt haben.
Seine Steinbrecherbilder werden später zu DDR-Zeiten in Schulbüchern abgebildet, passte er doch damit gut in das damalige Schema des Arbeitermalers. Das Haus dieses bescheidenen, eigenwilligen, 1932 mit knapp 65 Jahren verstorbenen Künstlers wird 1981 in ein Museum umgewandelt. Es lohnt sich unbedingt, in Nauendorf, fast am Ende des sächsischen Malerweges, diesem vergessenen Impressionisten Robert Sterl einen Besuch abzustatten.